Es gibt einige Eigenschaften, die wir als Produktverantwortliche haben sollten. Eine ganz wichtige dabei ist Mut. Wir sollten mutig sein. Oder wie Silke Karnes in unserer Folge auch sagt, Komfortzone ist nicht. In dieser Folge unterhalten sich Oliver und Silke darüber, warum wir uns als Produktmenschen mehr zutrauen sollten. Euch nun viel Spaß beim Hören dieser Folge und hoffentlich jede Menge hilfreiche Impulse.
Unser heutiges Thema ist, warum sich Produktmenschen mehr zutrauen sollten. Und auf den Product Owner Days in diesem Jahr gab es genau zu diesem Thema eine unglaublich spannende Keynote von Silke Karnes. Und deswegen habe ich natürlich Silke an meiner Seite. Hallo Silke.
Hallo Olli, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
Ja, du warst schon mal bei uns dabei und wir werden das dann auch gerne verlinken auf die alte Folge. Aber für diejenigen, die die Folge mit dir noch nicht gehört haben, magst du dich noch mal einmal ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen, bitte?
Ja, sehr gerne. Ich bezeichne mich selber immer als alte weiße Frau, weil ich bin über Mitte 50 und habe sehr, sehr viele Jahre, nämlich über 30 in der IT verbracht, angefangen als Entwicklerin, im Vertrieb gewesen, Projektmanagement gemacht, Marketing gemacht, Pressearbeit gemacht und vor allem 15 Jahre lang Produktentwicklung gemacht, aufgebaut, verantwortet, agil transformiert. Also ich kenne ganz, ganz viele Perspektiven rund um das Thema Softwareprodukte und ja, und habe in meinem letzten Talk drüber gesprochen, weil meine letzte Rolle war tatsächlich die des Vorstands in einem mittelständischen Unternehmen. Ich habe drüber gesprochen, wie man am besten mit dem Vorstand klarkommt. Also, dass man da Kommunikationsregeln beachten sollte, weil da einfach ein anderes Mindset ist. Hm. Aber heute spreche ich ja über was ganz anderes.
Genau, also das wäre auch tatsächlich direkt meine erste Frage. Es muss ja irgendeine Art von Motivation für das Thema gegeben haben bei dir. Und die Aussage, hast du wirklich das Gefühl, dass sich Produktmenschen generell zu wenig zutrauen?
Ich sage nicht, dass sich Produktmenschen generell zu wenig zutrauen, sondern gute Produktmenschen sind Menschen, die sich etwas zutrauen. Und jetzt kommt wieder, Achtung, Umgangssprache. Ich sage denen immer, die müssen Eier haben. Es ist total egal, ob Mann oder Frau. Ich sehe halt heutzutage dadurch, dass das Agile sich durchgesetzt hat, dass die Leute eine klassische Ausbildung durchlaufen, Product Owner, dass sie denken, sie sind gerüstet für den Job und dass ihnen aber neben diesem ganzen theoretischen Methodenwissen und auch vielleicht praktischen Methodenwissen oftmals die Durchsetzungsstärke fehlt, die es braucht, um auch wirklich diese Ziele konkret zu verfolgen. Also für mich sind Produktmenschen eben nicht nur Leute, die Methoden umsetzen, um das Produkt bestmöglich zu machen, sondern auch Leute, die Entscheidungen treffen, Leute, die Verantwortung tragen, nämlich für ein Team beziehungsweise das, was ein Team macht. Und dementsprechend glaube ich, dass sich oftmals gerade junge Menschen oder neu in der Rolle wenig bis gar nichts zutrauen und die müssen sich aber mehr trauen. Das ist mein Statement.
Ja, da nochmal eingehakt. Also deine Wahrnehmung ist schon, dass zumindest die jungen Menschen, die dir begegnen, also jung vielleicht auch im Vergleich zu uns beiden, ne, weil ich bin ja durchaus auch ein bisschen älter, und die so eine Rolle in der Produktentwicklung dann halt übernehmen, dass die eher zögerlicher sind oder vorsichtiger, oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich glaube, die sind vorsichtiger oder die kommen auch, die haben nicht das Verständnis der Rolle, wie wir das vielleicht haben, die wir noch gekämpft haben, von Wasserfall auf agil umzustellen. Nämlich zu sagen, komm pragmatisch, lasst uns gemeinsam an den Tisch setzen mit allen, die beteiligt sind, versuchen das Ding zu lösen und nach vorne zu bringen. Sondern die kommen in ein eventuell größeres Unternehmen, einen Konzern, und bekommen dort ein Handbuch. So funktioniert bei uns Product Ownership. Und die haben einen Chef und der sagt dann, was zu tun ist. Und vielleicht sind die das auch gewohnt und erwarten das, dass ein Chef sagt, was zu tun ist. Aber die Verantwortung, die mit der Rolle einhergeht, die sehe ich anders und die sieht eigentlich auch, ja, vermutlich du genauso anders. Wenn wir agil arbeiten, dann bedeutet das, dass wir auch Verantwortung delegieren an ein Team. Und in dem Team die fachliche Führung hat für mich der Product Owner. Und dementsprechend denke ich, dass das eine Führungsrolle ist, nämlich dem Team zu sagen, was sind gerade die Prioritäten? Also was aus dem Backlog machen wir und was machen wir nicht? Was nehmen wir überhaupt ins Backlog rein? Wie wir das dann machen, da sind die Leute hervorragend geschult. Aber was genau letztlich gemacht wird, da denke ich mal, sind das manchmal auch Spielbälle, diese Produktmenschen, weil von allen Seiten draufgehauen wird und irgendwas verlangt wird.
Also ich bin da inhaltlich völlig bei dir. Ne? Ich meine, die Job- oder Rollenbezeichnung, also ich bin ja nicht so ein großer Freund davon, den Job so zu bezeichnen, aber die Verantwortlichkeit, Product Owner bedeutet ja, dass ich auch irgendwas ohne, ne, und dass es dann sehr wahrscheinlich meine Verantwortlichkeit ist, das, was du beschrieben hast, das Produkt zu einem Erfolg zu führen. Ich finde halt spannend und fand auch in deiner Keynote spannend, so ganz generell, man kann diesen Appell, sich mehr zuzutrauen, ja, an diese Menschen richten, ne, an die Produktmenschen. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele gute Punkte, wo wir gleich auch nochmal im Detail einsteigen können, wo man sich selber reflektieren, dran arbeiten und auch mal gucken kann, wie man da selber so unterwegs ist. Auf der anderen Seite hast du aber ja gerade auch beschrieben, dass es vielleicht auch immer so das Umfeld ist, was vielleicht sogar die Erwartungshaltung hat, dass ich diese Rolle vielleicht gar nicht als Owner übernehmen soll, sondern mir jemand anders sagt. Ne? Also gab es da eine Motivation, dass du den Appell eher in Richtung dieser Produktmenschen gerichtet hast?
Na, ich habe es in die Produktmenschen gerichtet. Ich weiß nicht, ich habe ganz, ganz böse gesagt, wir müssen mehr mit Shakespeare arbeiten. Und Shakespeare, da habe ich ein berühmtes Hamlet-Zitat. Das ist aus Akt 4, Szene 5, Vers 28. Nein. Und das können wir manchmal nicht. Also da trauen wir uns nicht, weil wir wissen eigentlich, dass wir haben eine Vision und wir wissen, wir müssen die und die Dinge tun und das Team hat nur begrenzte Kapazität. Wir trauen uns nicht, Nein zu sagen, weil das eben Leute sind, die über uns stehen, weil das Leute sind, die vielleicht länger im Unternehmen sind, die älter sind, die mehr Erfahrung haben. Und diesen Menschen möchte ich eigentlich sagen, also den Produktmenschen, doch, ihr könnt euch trauen, den Nein zu sagen, denn ihr seid genau für diesen Job eingestellt worden. Ihr seid in diese Rolle eingestellt worden, zu gucken, dass das Richtige von den richtigen Menschen zur richtigen Zeit programmiert wird, in der richtigen Art und Weise. Und ihr müsst diesen Leuten, die da von euch alle etwas wollen, auch Nein sagen, lernen. Und das kann auch euer Chef sein, weil der auch nicht tief drin ist, weil der vielleicht mehrere solcher Teams und Menschen wie euch verantwortet. Der kann das gar nicht im Detail überblicken. Und dafür seid ihr da, um das zu erklären.
Also ist ein relevanter Aspekt, dass ich auch wirklich eine Entscheidung treffe.
Richtig.
Ja?
Also und das lernt man nicht, indem man Bücher liest, sondern das lernt man, indem man es täglich tut. Ja,
also du bist überzeugt, dass aus dem ich starte mal, dass ich eine Entscheidung treffe oder dass ich Nein sage, ne, ist ja auch eine Entscheidung. Also dann zu sagen, das mache ich nicht und damit den Fokus auf andere Dinge zu legen, die sehr wahrscheinlich wertvoller sind oder wo wir die Hoffnung haben, dass sie wertvoller sind, dass ich durch dieses, ich fange an, Nein zu sagen, vielleicht auch eine gewisse Gewohnheit entwickle, die Entscheidung zu übernehmen. Ist das so eine These, die ich so formulieren darf?
Die darfst du so formulieren und das ist noch nicht mal eine These, sondern das ist erwiesen. Das kennen wir aus dem Sport, wenn wir Tennis spielen, wenn wir, du spielst Tennis, ich fechte, wenn wir bestimmte Bewegungsmuster üben und zwar indem wir die 100-mal, 1000-mal machen, dann können wir die automatisch und haben da auch viel mehr Sicherheit darin, die zu machen und die abzurufen. Und genauso ist es auch im Doing, im Job, dass wenn ich bestimmte Situationen mehrfach erlebt habe, dass ich da souveräner werde, wenn ich weiß, es funktioniert so und es hat sich erwiesen, dass es funktioniert. Und das kann man üben und das muss man üben. Und ich warne davor, das habe ich nämlich auch schon erlebt, einfach blind Nein zu sagen, weil, oh, die Silke hat mir gesagt, ich soll Nein sagen, dann sage ich jetzt mal Nein, wenn der Nächste kommt und irgendwas von mir will. Da sind die Leute schon so böse auf die Schnauze gefallen, zu gut Deutsch gesagt, weil sie einfach blind Nein gesagt haben, weil sie es nicht verstanden haben. Ich muss, wenn jemand kommt, darf ich nicht Nein sagen, sondern ich muss dem zuhören, ich muss das ernst nehmen und ich muss es dann abwägen mit dem, was bei mir im Backlog steht, was die Vision sagt, was die Strategie sagt und kann dann sagen, es passt jetzt nicht. So, dann sage ich aber nicht dem Menschen einfach nur Nein, Pech gehabt, sondern ich muss dann sagen, hör mal zu, das passt im Moment nicht rein. Ich kann ja auch geschickt argumentieren und sagen, wir haben in 5 Monaten wieder mal so ein Strategie-Meeting, wo wir die ganzen Dinge neu bewerten, vielleicht auch in 3 Monaten, vielleicht in 2 Wochen. Aber dass ich einfach sage, wir nehmen das mal mit auf die Liste der Dinge, die wir uns näher angucken, und dann entscheiden wir gemeinsam, wenn ich mich nicht traue, ganz alleine Nein zu sagen. Damit habe ich es erstmal aufgeschoben und eine Antwort gegeben. Und das kann ich üben.
Also was mir besonders gefällt und was ich auch immer versuche zu kommunizieren an dem, was du gerade gesagt hast, ist halt, ich finde schon, dass Nein und nicht jetzt halt zwei unterschiedliche Dinge sind, ne? Also es läuft de facto auf das Gleiche heraus, dass wir uns mit bestimmten Themen jetzt nicht beschäftigen. Aber bei dem nicht jetzt muss häufig irgendeine Art von Begründung sein, ne? Und wir arbeiten ja auch als Produktwerker sehr stark dafür, doch vieles, was eher so aus dem Produktmanagement-Bereich völlig etabliert ist und gar nicht so in der agilen Welt zum Teil angekommen ist, also wirklich eine validierte Produktstrategie sich aus der Vision zu erarbeiten und dann mit eher Outcome-Goals und Metriken und Zielen irgendwie so zu arbeiten. Und wenn ich das alles habe, wird natürlich meine Möglichkeit zu argumentieren, warum jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, weil ich mich auf unterschiedlichen Flughöhen auf bestimmte Dinge fokussiert habe, wesentlich einfacher. Deswegen fand ich es gerade schön, dass du gesagt hast, ja, nicht jetzt, weil dafür brauche ich halt diese Dinge, um dann auch in so eine Richtung argumentieren zu können. Und dann fällt es vielleicht auch einfacher, dieses nicht jetzt oder also Nein zu sagen, ne?
Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass diese jungen Produktmenschen bestens ausgebildet sind und diese Metriken haben und kennen und sich damit auskennen und deswegen auch sagen, es passt jetzt nicht. Aber es muss eigentlich ein Nein sein, auch wenn ich sage nicht jetzt. Denn die Alternative, die habe ich leider. Ich bin ja auch als Beraterin unterwegs in Unternehmen und komme da irgendwo hin und die sagen, wir haben hier 10.000 Jira-Tickets. Unser Backlog ist so lang und das ist, weil die nicht Nein gesagt haben, sondern weil die immer kommuniziert haben, okay, ich nehme es mal ins Backlog. Anstatt zu sagen, es wird sowieso erstmal nicht klappen, die schreiben es ins Backlog und dann ist das Backlog irgendwann so groß, dass alle mega frustriert sind und dass überhaupt kein Fokus mehr da ist. Und deswegen warne ich davor zu sagen, ich nehme es mal mit. Wohin ist da die große Rückfrage? Aber ich nehme es mal mit, ich schreibe es ins Backlog. Im schlimmsten Fall hat ein Support-Mitarbeiter mir was genannt. Der kriegt als Rückmeldung, wir nehmen es ins Backlog. Der gibt es dem Kunden, wir geben es ins Backlog. Und der Kunde fragt alle 2 Wochen nach, wo bleibt es? Dabei ist von vornherein klar, das wird die nächsten 2 Jahre nichts werden. Also deswegen bin ich dafür, klar zu kommunizieren, wie du sagst, aber auch zu argumentieren. Und wie gesagt, an bestimmten Stellen kann es taktisch auch diplomatisch geschickt sein, zu sagen, wir bewerten das Ganze in 3 oder 6 Monaten nochmal neu. Im Moment nicht, aber wir lassen es mal auf so einer Ideenparkbank beispielsweise. Aber nicht, bitte nicht ins Backlog schieben und dann vergammelt es da. Und alle warten drauf, wann es fertig ist und alle sind unzufrieden rund um uns herum.
Ja. Bin ich völlig dabei. Und es gibt auch wirklich diesen Mechanismus, wenn es jetzt 3 bis 6 Monate in dem Backlog liegt und noch nicht angefasst wurde in irgendeiner Art und Weise, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns wirklich irgendwann damit beschäftigen, wirklich null. Ne? Das wird nie passieren, Absolut. Weil ja immer noch was anderes irgendwie kommt. Ja, sehe ich genauso, habe ich auch verstanden. Und diese großen Backlogs sind, glaube ich, einer der, sagen wir mal, Punkte, die ich am häufigsten auch in irgendwelchen Trainings höre. Und ich glaube, wenn ich vorab es gar nicht dazu kommen lasse, werden ganz viele Themen auch gar nicht mehr so komplex. Jetzt hast du aber den Punkt gesagt, dass das so ein bisschen wie Sport ist, ne? Also, oder diese Analogie benutzt oder so. Ich muss das trainieren. Jetzt kenne ich das von mir, ne? Also ich müsste auch ein bisschen mehr für meine Fitness und Ausdauer auch fürs Tennisspielen tun. Aber dann kommt so immer irgendwie so ein bisschen so der Schweinehund, überhaupt damit anzufangen. Also was brauchst denn so, damit ich mit diesen Dingen anfangen kann und dass ich auch anfangen kann, mir mehr zuzutrauen tatsächlich als Produktmensch? Was siehst du da?
Also ich habe das auch in meinem Vortrag so ein bisschen als tägliche Nahkampfarena bezeichnet. Deswegen, wir müssen gar nicht lange warten, um üben zu können. Wir müssen einfach mal auf unseren Tagesablauf schauen. Wenn ich ein Produktmensch bin, dann habe ich mit meinem Team zu tun, ich habe mit Stakeholdern zu tun, ich habe vielleicht mit Salesmenschen zu tun, ich habe mit Supportmenschen zu tun, ich habe mit Kunden zu tun. Im besten Fall habe ich vielleicht sogar direkt mit der Geschäftsleitung zu tun, mit irgendwelchen Führungskräften, die auf mich zukommen und was von mir haben wollen. Das heißt, ich muss nicht lange suchen, um einen Übungsplatz zu finden. Und ich kann anfangen, indem ich wirklich mal erstmal nicht, wie vielleicht bisher, sage, okay, ich packe es ins Backlog oder ich schaue es mir mal an, sondern indem ich versuche, ein bisschen klarer nachzufragen und auch das in den Kontext zu bringen und zu sagen, pass mal auf, unsere Strategie ist momentan die und das sind unsere Prioritäten. Die nächsten Sprints sind eigentlich verplant mit XYZ. Und dann schon mal anfangen zu sagen, ich denke, es wird nichts vor den nächsten 6 Monaten. Und auch dann können wir es uns erst anschauen. Also das sind für mich so Versuche in Richtung mal zu argumentieren und zu sagen, das klappt jetzt diesmal nicht. Und ja.
Wenn es aber ich durchbreche damit ein gewisses Muster oder etwas, was sich da etabliert hat, erfordert das aber trotzdem, zumindest in meiner Wahrnehmung, auch mit den Menschen, mit denen ich arbeiten kann, doch eine ganze Menge Mut. Ne? Also auch wenn sich die Gelegenheiten vielleicht auch, die gar nicht so weitreichend sind von den Entscheidungen und vielleicht auch mit Menschen, die mir eher wohlgesonnen sind, aber diesen Schritt, etwas anders zu machen, ist häufig doch ein sehr mutiger Schritt. Finde ich.
Es ist ein sehr mutiger Schritt, aber die Frage ist halt, bin ich ein Mensch, der sagt, ich mache 9-to-5, ich bekomme mein Geld, ich habe klar umrissen meine Rolle, meine Position im Unternehmen, oder bin ich jemand, der sagt, ich will das geilste Produkt der Welt bauen? Und es ist jetzt völlig egal, ob ich der Product Owner für eine riesige Plattform bin oder vielleicht für ein Feature innerhalb dieser Plattform. Ich muss als Produktmensch auch in gewisser Weise dafür brennen, dass dieses eine Feature richtig geil wird. Und wenn ich nicht dafür brenne, dann würde ich sagen, weiß ich nicht, vielleicht nicht der richtige Job oder vielleicht gibt es ein anderes Produkt, was einem mehr Spaß macht oder einen anderen Job, der einem mehr Spaß macht. Wenn ich dafür brenne, dann muss ich auch lernen, dieses Produkt zu verteidigen und die Art und Weise, wie es programmiert wird und was da rein programmiert wird, zu verteidigen. Und da brauche ich Mut. Deswegen ist auch eigentlich dieser Titel Komfortzone ist nicht, warum wir uns mehr zutrauen und mehr trauen müssen. Mut, also wirklich mal den Mut, ein Muster zu durchbrechen. Das ist einfach so.
Würdest du sogar so weit gehen, dass wenn es Menschen gibt, die diese Product Owner Verantwortlichkeit übernehmen, wo man das Gefühl hat, dass es ihnen unglaublich schwerfällt, diesen Mut aufzubringen und eher versuchen, so ein bisschen so. Also ich mag das, ich komme von der anderen Seite. Ich mag zum Beispiel aus einem Produktmanagement-Buch von Matt LeMay, einem Produktmanager oder einem Vordenker für Produktmanagement, der sagt, bei Kommunikation, das Wichtigste, was diese Menschen können müssen, ist in der Kommunikation Clarity over Comfort. Also die müssen Klarheit erzeugen und nicht komfortabel kommunizieren, so dass es halt irgendwie jedem recht ist. Und das ist halt Teil des Jobs. Würdest du so weit gehen, wenn man da durchaus Herausforderungen hat, mutig zu sein, dass das vielleicht nicht so die richtige Verantwortlichkeit ist, die man da so übernommen hat?
Ich würde es jetzt nicht unbedingt sagen, weil man kann alles lernen. Also ich kann auch ein schlechter Sportler gewesen sein und mit viel Übung kann ich das lernen. Die Frage ist, ob ich mich damit wohlfühle. Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, Mensch, du bist so, du traust dich das alles, du machst das so klasse, du kannst das, ich kann das nicht. Dann würden sie es gerne können und dann kann man es auch lernen. Wenn sie aber sagen, ich fühle mich nicht wohl damit, ich möchte morgens meine To-Do-Liste auf den Tisch kriegen und das abarbeiten und abends nach Hause gehen und keine Verantwortung übernehmen und keine Verantwortung tragen, dann ist es der falsche Job.
Ja. Und was ich spannend finde, ist, dass dann ja vielleicht sogar man hinterfragen sollte, ob generell solche Product-Ownerinnen, Produktmanagerinnen mit dem, was du schon gesagt hast, wir bringen ihnen ganz viele Methoden und Instrumente bei, richtig auf diese Aufgabe vorbereitet werden. Also vielleicht braucht es gerade in einem ganz anderen Bereich Unterstützung. Ja. Weil das Methodische, denke ich immer, das kann man lernen. Und ich habe neulich eine große Diskussion mit jemandem geführt, mit einem Scrum-Trainer, mit einem ausgebildeten Scrum-Trainer darüber, wie Product Owner Trainings, Zertifizierungstrainings sein sollten. Und da findet halt ganz viel Erklärung von Scrum-Framework statt, wo ich dann immer so denke, ja, das kann ein Scrum-Master oder eine Scrum-Masterin der Person immer noch beibringen, auch während er arbeitet. Wir bräuchten eigentlich ganz andere Themen, wo wir Menschen darauf vorbereiten, wenn sie diese Verantwortlichkeit übernehmen wollen.
Ich stimme dir zu 150% zu, weil wir haben, also Product Owner bedeutet für mich in gewisser Form pragmatisches Lösungsfinden. Denn wir haben eine gewisse Anzahl von Menschen Und das können die schlauesten Menschen der Welt sein. Das können aber auch ein Teil schlaue Menschen und ein Teil andere Menschen. Also wir müssen mit denen arbeiten, die da sind. Ich muss mit den Menschen, die da sind, versuchen, das Ziel bestmöglich zu erreichen. Nämlich eine Strategie für das Unternehmen umzusetzen, eine Vision umzusetzen. Das heißt, ich weiß ja gar nicht, sind das morgen vielleicht 5 und dann sind 3 krank und dann muss ich auch mit denen das hinkriegen. Dann muss ich vielleicht auch Abstriche machen, aber ich muss trotzdem mein Ziel vor Augen haben, vielleicht ein gewisses Release zu schaffen oder einen Termin zu schaffen. Und das erfordert Pragmatismus. Und da können mir Methoden extrem helfen, weil ich weiß, okay, mit dem und dem und mit der Metrik kann das alles passen. Aber eigentlich muss ich als Leader dort stehen und sagen, Leute, Jungs, Mädels, wir schaffen das. Ärmel hochkrempeln, wir kriegen das hin. Ich helfe euch, ich stehe hinter euch, ich halte euch den Rücken frei. Ich kläre die Geschichten mit den Stakeholdern, mit den Kunden etc. Also diese Geschichten. Und das bedeutet für mich, dass ich mutig voranschreite, dass ich ein dickes Fell mir zulege. Ein dickes Fell, weil jeden Tag kommt wieder irgendwer, der sagt, ich war jetzt aber hier beim Kunden und habe dem das und das versprochen. Oder es rufen Kunden an und sagen, mir fehlt hier ein kleines Knöpfchen, baut das doch mal bitte ein. Der Support schiebt rüber und irgendwer hat immer gesagt, ich nehme es ins Backlog. Also diese ganzen Geschichten und damit muss ich klarkriegen. Also das muss ich hinbekommen, dass ich denen sage, nein, ich kann jetzt nicht hier so ein Knöpfchen einbauen, weil das macht vielleicht für diesen einen Kunden Sinn. Warum will er das denn überhaupt haben? Also diese Fragen erstmal zu stellen, das zu verstehen und dann mit auf dieses Tablett zu legen, mit den Menschen, die ich habe, mit den Zielen, die ich habe und dann sagen, passt jetzt nicht, geht nicht. Und da muss ich wirklich stark sein, da muss ich wirklich stark sein und selbstbewusst sein und nicht mir einen dauernd auf den Deckel holen. Ich muss mich auch gegen Chefs durchsetzen.
Ja. Erfordert aber, glaube ich, um so eine Veränderung hinzukriegen, also ich bin da völlig bei dir und vielleicht auch an mir selber zu arbeiten, dass ich da in einen anderen Modus komme, wo ich mich vielleicht mir selber vielleicht mehr zutraue, ne, und wo ich dann auch vielleicht eher so, ja, ich werde ein Leader, ne, durch das, was du beschrieben hast, ne, also ich führe die Produktentwicklung, ich ohne sie nicht nur, sondern ich führe sie auch, dass ich natürlich auch ein gewisses Durchhaltevermögen entwickeln muss, weil diese Veränderung von bisher hat mir jemand gesagt, was ich in meinem Backlog zu packen habe und ich habe versucht, nur ein paar Bälle zu jonglieren, hinzu ich gehe aber hier voran und ich bin derjenige, der es zum Erfolg führen will, natürlich auch ein extrem langer Weg ist. Das wird auch organisatorische Veränderungen dann nach sich ziehen, wenn ich mich anders verhalte. Und ich glaube, das braucht halt in meiner Welt oder in meiner Sichtweise auch wirklich extrem viel Durchhaltevermögen, ne? Also sich da auch nicht entmutigen zu lassen.
Richtig. Und ich muss halt wissen, für mich ist das das Richtige. Möchte ich, dass dieses Produkt richtig gut wird? Und ich brauche natürlich auch Rückendeckung. Also ich kann nicht alles alleine machen. Ich muss gucken, ich habe meistens Mitstreiter an meiner Seite, die das genauso gut finden. Und da kann man sich auch abstimmen. Also geh nicht in ein Meeting rein, wo eine Abstimmung erfolgt, wo du nicht vorher das Ergebnis kennst. Das heißt, wenn ich weiß, da sitzen 5 Leute und ich schaffe es 4 davon zu überzeugen von dem, was ich mache, dann geht auch der 5. nachher mit. Wenn ich aber alles alleine für mich mache, ist es schlecht, weil dann kriege ich tatsächlich einen auf die Mütze und dann halte ich das nicht lange durch.
Ja. Hast du schon Beispiele, mir geht es gar nicht so um Namen, aber so Beobachtungen, die du einfach aus deinen Rollen, die du so hattest, wo Menschen wirklich diesen Weg so gegangen sind, also wo du wirklich so eine Art von Entwicklung irgendwie wahrnehmen konntest?
Also ich kann jetzt mal von mir selber sprechen. Ich war lange Zeit die einzige Produktmanagerin und habe Konzepte geschrieben, dicke Konzepte, die in die Entwicklung gegangen sind und war ich quasi auch Projektleiterin dafür. Und irgendwann hatte ich erste Leute eingestellt und dann haben wir angefangen, agil zu arbeiten, mit Backlogs zu arbeiten. Und ich habe mich immer gefragt, wie kommen denn, woher kommen die Sachen her, die im Backlog stehen? Das sind ja jetzt nicht nur die Kundenwünsche, die wir da einfach ein bisschen strukturieren. Und dann habe ich auf einer Konferenz einen Vortrag gehört über Design Thinking. Das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Und da stand das als Methode, um das Backlog sinnvoll zu befüllen, nämlich, dass man sich mal in die Rolle des Kunden versetzt und zuguckt, was hat der Kunde für Probleme, welche Jobs möchte ich lösen des Kunden. Und auf die Art und Weise wollte ich dann mal rangehen. Und ich habe das mit meinem damaligen Chef besprochen. Ich war Product Owner und hatte auch noch weitere Menschen mit im Team. Und ich habe gesagt, das klingt total cool, das will ich machen. Und er sagte, nee. Das ist ja, der hat das schnell mal gegoogelt, hat gesagt, das ist ja irgendwie eine Methode aus den 70er Jahren. Das ist ja total old, das machen wir hier auf keinen Fall. Und ich habe wirklich, war wie vom Kopf gestoßen, ich habe gesagt, das ist die Erfindung der Brotschnitte hier, um ein cooles Backlog hinzukriegen. Ich mache das jetzt einfach trotzdem. Dann habe ich mir 12 Leute aus dem Unternehmen zusammengesucht und habe gesagt, wärt ihr bereit, eine Mittagspause zu opfern? Wir haben Pizza bestellt. Und dann haben wir da mit 12 Leuten gesessen und haben 2, 3 Stunden lang Papierprototypen gebastelt, Ideen gebrainstormt und es war genial. Besagter Chef lief sogar an dem Tag mit einem Bewerber durch die Flure und kam rein und ich war so ein bisschen geschockt erstmal, weil ich dachte, ich habe jetzt entgegen seinem Willen, also er hat es mir verboten, das zu tun. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich überzeugt war, es ist gut. Und alle anderen haben gestrahlt in dem Meeting und er setzt sich rein, hört sich das kurz an und eine Woche später hat er überall erzählt, wir arbeiten jetzt hier mit Design Thinking. Das ist genial. Und da habe ich wieder gemerkt, okay, ich hole mir zwar eine blutige Nase, aber ich bin überzeugt von dem, was ich tue. Und ich mache das jetzt einfach mal. Und es gab mehrere solcher Geschichten. Also ich habe auch mal versucht, ein Feature abzumanagen, was uns unendlich viel technischen Aufwand gemacht hat. Und habe das dann einfach mit den Entwicklern und mit allen besprochen. Die waren total begeistert. Wir haben festgestellt, es nutzt eigentlich fast keiner. Der Vertrieb hat aber da ein Veto eingelegt, zu Recht, weil die gesagt haben, dann geht uns hier irgendwo Umsatz verloren, wenn wir dieses Feature nicht mehr haben. Das steht in unseren Verträgen. Das war mir eine Lehre, dass ich sowas nicht alleine machen darf. Das heißt, ich habe tatsächlich Daten erhoben mit Kunden zusammen und habe Konkurrenzbeobachtungen gemacht, Marktbegleiter und habe dann festgestellt, die haben das alle auch nicht mehr und konnte dann das verargumentieren, konnte auch Alternativlösungen anbieten. Wir haben das alles geplant und dann ging auch ein Feature abzumanagen, was es in dieser Firma bis dato noch nicht gegeben hat. Aber das sind alles so Sachen, man muss selber überzeugt sein davon, muss dahinter stehen, muss sich Mitstreiter holen und dann kriegt man das Ganze auch hin und man wächst daran. Also ich bin daran massiv gewachsen.
Das glaube ich und das passt ja auch gut eigentlich zu dem Titel, den du in deinem Talk hattest, ne? Es war ja Verlassen der Komfortzone, ne? Also zumindest klingt das so bei diesen zwei Sachen. Und durch das Zutrauen, es einfach zu machen, auch aus Überzeugung, so wie ich das gerade bei dir wahrgenommen habe, verändert sich ja was, ne? Also auch drumherum, ne? Also, dass dann irgendwas Positives entstehen kann. Ich finde ich super, ne? Also, dass du auch diese zwei Beispiele so teilst. Ich bin immer interessiert daran, wenn ich so Product Ownerin coache oder Mentor, was sie halt zurückhält davon, das dann einfach mal zu machen. Also die Komfortzone halt tatsächlich irgendwie so nicht zu verlassen. Und ich glaube, dass gerade so positive Geschichten, die du gerade erzählt hast, eher dazu zur Motivation beitragen können, es auch einfach mal so zu versuchen. Ich würde halt die Ergänzung machen. Ich glaube, ich würde gucken, dass ich mir sicher bin, dass mir nicht wirklich was extrem Schlimmes dadurch passieren könnte, wenn ich in einem Anstellungsverhältnis bin, worauf ich halt irgendwie angewiesen bin. Ne? Also das sage ich auch immer bei Stakeholder-Diskussionen. Da bestimmte Sachen herauszufordern ist super. Aber wenn es für einen gefährlich werden könnte, dann glaube ich, würde ich eher nochmal 2 oder 3 Mal drüber nachdenken. Ne? Und nicht blind sagen, ich mache das jetzt einfach.
Es ist genauso wie dieses blind Nein sagen. Das ist es ist wichtig, Nein zu sagen. Aber es gibt ja auch immer Möglichkeiten. Ich merke das jetzt, also egal wo ich gerade hinkomme, in welches Unternehmen, die haben alle dieses Thema mit dem Backlog, was komplett zugemüllt ist, weil die immer alles reingenommen haben, weil der Vertrieb das Ganze mitsteuert. Und ich sage dann immer, okay, setz doch ein neues Backlog auf. Schreibt die Dinge auch ganz neu, weil die schreibt man auch anders als Kunde XY will hier einen Button haben. Und das andere, das löschst du nicht, sondern das archivierst du einfach. Dann ist es nicht weg. Dann kann man zur Not immer noch mal reingucken. Vielleicht ist ja was Relevantes drin. Es ist mir ehrlich gesagt noch nicht passiert, dass da was Relevantes drin war. In diesen Sachen, die da mehr als 6 Monate rumgammeln. Aber das sind so Dinge, wo man einfach mal starten kann und wo man auch vielleicht das Gefühl hat, jetzt fange ich nicht mit dem ganzen, den Müll schleppe ich nicht mehr mit. Ich fange von vorne an. Ich habe etwas wegarchiviert, habe den Leuten aber gesagt, pass auf, wir haben jetzt hier eine neue Struktur aufgesetzt, wir machen ein neues Backlog und das alte ist noch da. Alles in Ordnung, das ist auf Read-Only gestellt, kann man reingucken. Das verärgert keinen, da macht man auch nichts Gefährliches mit. Aber man macht sich selbst und vielen anderen das Leben sehr viel leichter, weil der Fokus besser ableitbar ist von einem kleinen Backlog als von einem großen, zugemüllten.
Ja, Und was ich zusätzlich häufig noch empfehle, also dem Punkt auch, ne, also niemals auch einen Backlog von jemand anders übernehmen oder so, das sind ja auch so die Dinge, die ich ganz oft mitkriege, ne, dann sind da 500 Einträge, aber hat jemand anders irgendwie dieses Backlog aufgesetzt, auch da die Chance nutzen zu sagen, ich mache es jetzt zu meinem eigenen und wie du sagst, halt zu einem neuen Backlog, ne, und setze es halt neu auf. Was ich halt häufig noch zusätzlich empfehle, ist so der Punkt, guck doch mal oder track doch mal wirklich, wie viel aus diesem alten archivierten Backlog es bis ins neue Backlog schaffen. Und meine These ist, aus vielen Jahren Begleitung von unterschiedlichen Product Ownerinnen, dass ich noch nie überhaupt irgendwie einen Eintrag gesehen habe, der es aus dem alten in das neue irgendwie geschafft hat, der notwendig war. Man braucht es nicht direkt zu löschen, aber dann habe ich halt auch eine valide Grundlage für meine Argumentation, warum wir das alte Backlog vielleicht nicht mehr brauchen, weil es schafft es ja eh, meinetwegen nach einem Jahr oder anderthalb Jahren, keinen Eintrag aus dem alten in das neue. Ne? Also das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, dass man, glaube ich, sich mehr zutrauen kann und es nicht so schwierig ist, aus der Komfortzone herauszugehen, wenn man genügend Informationen und auch Belege dafür hat, dass den Schritt, den man jetzt macht, dass das durchaus mit hoher Wahrscheinlichkeit ein richtiger sein kann. Ne?
Insbesondere, da steckt ja ein Team dahinter. Ich bin ja als Product Owner nicht unbedingt eine Führungskraft im Sinne von, dass ich Gehaltsgespräche führe oder Leute einstelle oder entlasse. Aber ich führe fachlich dieses Team. Also alles, was dieses Team umsetzt, habe ich entschieden, habe ich priorisiert im Backlog. Also trage ich eine Verantwortung auch für das Unternehmen. Und viele von denen im Team sind jetzt auch nicht so starke Persönlichkeiten, dass die sich selber trauen würden, eine Entscheidung zu treffen oder sagen, das ist jetzt aber eigentlich Blödsinn, was wir ja gerade programmieren. Manche machen das freut mich, aber viele machen es halt nicht. Und wenn ich dann aber mal auf den Tisch schaue und sage, so jetzt der ganze alte Kram kommt weg, wir machen jetzt dieses. Und dann gibt's tatsächlich Erleichterung bei denen, die das eben schon lange sich gewünscht haben, aber es nicht formulieren konnten. Also es wird auch erwartet, dass ich diese Führungsrolle übernehme, diese fachliche Führungsrolle. Dafür werde ich auch bezahlt als Product Owner.
Ja, da bin ich auch völlig dabei. Ne? Also der Punkt ist auch so immer einer der Standardfragen, ne? Dass man Product Ownerinnen oder Product Owner fragt, weißt du eigentlich, was der Sprint kostet? Ne? Also wie viel Investitionen da getätigt werden? Und man kann sich das ja auch relativ einfach manchmal überschlagen, ohne die genauen Gehälter zu kennen. Und das ist jede zwei Wochen, wenn ich in zwei Wochen Sprints unterwegs bin, halt auch eine relevante Investitionsentscheidung, einfach aus Sicht der Organisation und des Unternehmens. Ja. Was sich viele auch gar nicht bewusst sind, ne? Weil sie.
Würde ich gerne querverweisen an die Simonetta Bateiger, die hat, glaube ich, auch bei euch schon darüber gesprochen. Die hat eine ganz einfache Excel-Kalkulationstabelle mit groben Zahlen, um mal zu überschlagen, was kostet mich eigentlich so ein Sprint. Und ganz oft sind es ja die Führungskräfte, die uns in Panik und Schrecken versetzen, die kommen und sagen, meine Güte, ich war jetzt hier auf einem Kongress, auf einem Event, auf einem Abendessen beim Rotaria Club oder sonst wo und da habe ich gehört von XYZ, aktuell ist es natürlich die KI. Bei mir waren es damals irgendwelche anderen Elefanten, die da durch die Welt gejagt wurden. Und entsprechend ruft er mich an und sagt, du bist produktverantwortlich, ich will dieses Feature haben. Das haben andere auch. Und ich sitze da und denke, mein Gott, die Teams sind alle beschäftigt, die sind ausgelastet. Warum will er jetzt dieses Feature haben? Also sage ich, nein, das geht nicht. Das hätte mich fast einen Kopf kürzer gemacht, weil dann kommt, nein, akzeptiere ich nicht. Ich bin hier der Besitzer, der Inhaber etc. Ich will das jetzt aber unbedingt haben. Und dann muss ich am Ende argumentieren können und muss Zahlen parat haben, dass ich sage, okay, alles klar, wird uns jetzt vermutlich ein halbes Jahr mindestens kosten, grob überschlagen. Wir können die und die und die Dinge nicht tun. Wenn du meinst, das ist so wichtig, dann stoppe ich jetzt hier alles und wir fangen kurzfristig damit an und gehen auf Satteln ein anderes Pferd. Da ist er schon mal ein bisschen ruhiger, denkt nach. Vor allem ruft er zwei Tage später an mit dem nächsten heißen Thema, wo ich dann sage, ach, alles klar, und das von vorgestern ist dann nicht mehr relevant. Also man kriegt die Leute schon selber gepackt, indem man ihnen mal vorführt, was das alles bedeuten würde. Also unabhängig von den Kosten, auch von dem, was ich gerade nicht machen kann, wenn ich jetzt was anderes mache. Ja. Natürlich muss ich mich erklären, aber ich zeige da ja auch Souveränität gegenüber so einer Geschäftsleitung oder gegenüber den Führungskräften, dass ich genau weiß, was wir gerade tun und warum wir es tun.
Ja. Also ist ein Tipp, den du jetzt auch schon mitgegeben hast, wodurch vielleicht das mehr Zutrauen einfacher werden kann, dass ich einfach gut vorbereitet bin und auch die richtigen Informationen habe, um in solche Argumentationen einsteigen zu können, also auch mit einem Geschäftsführer oder Inhaber von einem Unternehmen. Ich finde da auch spannend, ganz kurz, das ist ja häufig eine betriebswirtschaftliche Diskussion, die dann bei so Eigentümern stattfindet. Und wenn es auch vielleicht noch mein eigenes Unternehmen ist, dann ist vielleicht sogar auch noch mein eigenes Geld. Das heißt, meine Erfahrung ist, dass sie auch sehr empfänglich für diese Art von Diskussionen sind. Also wenn ich da halt mit einsteigen kann. Hast du noch ein, zwei Tipps, wie wir Produktmenschen motivieren könnten, mehr Zutrauen irgendwie zu entwickeln? Machen wir ja immer so am Ende unserer Podcast-Folgen. Nur so ein, zwei kleine praktische Dinge noch mit reinwerfen.
Also ich habe einen super Tipp, der kommt nicht von mir, aber ich finde ihn grandios. Das ist genau, wenn Führungskräfte kommen und etwas haben wollen. Dann hat mir mal ein Kollege gesagt, der auch Product Leader war, ich habe die C-Level-Card in der Schublade. Wenn ein C-Level kommt und sagt, ich möchte was, dann sagt er, okay, hier, du hast diese Karte, die kriegst du von mir, die darfst du einmal im Quartal ziehen und dann mache ich das Feature, was du dir wünschst. Und die Führungskraft nimmt das dann und dann wird gesagt, okay, willst du die heute für dieses Feature einsetzen? Und dann macht sich die Führungskraft selber bewusst, nee, so wichtig ist das nicht, ich will nicht die Karte dafür ausgeben. Also auch die Führungskraft denkt dann deutlich mehr nach, anstatt einfach nur, ich habe was gehört, ich gehe mal eben zum Produktmensch und sage, ich will das haben. Und das ist ein Tipp. Ein anderer ist der, also ich habe mit tollen Vertriebsmenschen zusammengearbeitet. Ich habe ja selber auch mal Vertrieb gemacht. Ich kann mich in die Rolle reinversetzen. Aber es gibt ja nun auch die Vertriebler, die gehen raus und sagen alles Mögliche zu. Nein, das dürfen die nicht. Also ich muss denen beibringen, ich muss die dahin erziehen, dass die bei mir erstmal nachfragen, ob das möglich ist und was das kosten würde. An Aufwand, an Zeit, an was müssen wir sonst verschieben? Und ich habe dann irgendwann mal angefangen gedacht, ich spreche nicht mehr mit dem einen Vertriebler, ich lade die alle zusammen ein. Und bevor ich dem was zusage, frage ich doch einfach mal die Kollegen, die ja ähnlich drauf sind, findet ihr das auch gut, dass wir das machen und dann lieber andere Dinge nicht tun? Und dann können die sich meinetwegen gegenseitig zerfleischen mit ihren Ellenbogen und sagen, ich will das aber haben. Aber eigentlich führt das zu einer vernünftigen Debatte, was ist denn unser Ziel, was ist unsere Vision und dann machen wir es eher nicht. Oder ich bitte drum, macht eine Befragung unter euren Kunden, ob das Relevanz hat. Aber das nimmt so ein bisschen den Druck raus, Dinge sofort umsetzen zu müssen, nur weil ein Vertriebler meint, ich krieg nächste Woche eine Unterschrift unter den Vertrag, wenn du mir jetzt hier sofort zusagst, wir machen dieses Feature und nichts anderes.
Ja, ist, glaube ich, grundsätzlich ein super Tipp, wenn ich mit sehr unterschiedlichen Menschen aus irgendeinem Bereich, sei es jetzt Vertrieb oder wo auch immer, zu tun habe und die vielleicht ganz unterschiedliche Motivationen, manchmal vielleicht sogar Ziele haben, ne, die sie so verfolgen, ist eher zu deren gemeinsamen Aufgabe zu machen, da zu einer Lösung oder zu einer gemeinsamen Sichtweise zu kommen. Das ist nämlich in meiner Welt tatsächlich ganz häufig so, wenn ich mich als Product Ownerin in Anführungsstrichen instrumentalisieren lasse, zwischen diesen unterschiedlichen Zielen zu vermitteln oder auszugleichen. Also ich hatte das mal, dass wir unterschiedliche Landesgesellschaften in einem Unternehmen haben, die ganz unterschiedliche Ziele verfolgt haben und wo der Markt ganz anders war. Und diese Ziele waren nicht übereinzubringen, aber wurden halt auch von der obersten Geschäftsführung so definiert, weil man gehofft hat, wenn die alle ihre eigenen Ziele versuchen, mit Vehemenz voranzutreiben, wären wir insgesamt am erfolgreichsten. Und sobald du halt einsteigst in das Spiel, dass du derjenige bist, der das versuchen muss auszugleichen, ist das, glaube ich, etwas, was dazu führt, dass irgendwann auch noch das größte Durchhaltevermögen, was du eben gesagt hast, abhanden kommt und ich einfach nur zerrieben werde. Also dieses Spiel kann ich in der Regel nicht gewinnen, sondern ich mag das, den Tipp, den du gerade gegeben hast, ist eigentlich eher zu deren Aufgabe zu machen. Jetzt in deinem Fall dem Vertrieb, dass sie auch gucken müssen, was ihre gemeinsame Sichtweise ist und eher den Ball wieder zurückzuspielen, ne? Und zu sagen, ich helfe euch, aber ich kann nicht jedem Einzelnen helfen, sondern nur, wenn ihr eine gemeinsame Sichtweise irgendwie entwickelt.
Also ich werde im Ende so eine Art Moderatorin dieses Prozesses. Und das ist eigentlich eine schöne Rolle und vielleicht noch als wirklich wichtigen Tipp, gerade an junge Menschen, die da neu starten, sucht euch einen Sparringspartner. Also sucht euch entweder einen Mentor, einen Coach, einen Kollegen, das Team. Wenn ihr gemeinsam etwas wollt und wisst, die da oben, in Anführungszeichen. Oft heißt es ja die da oben. Dabei sind das ja auch nur Menschen, die aufs Klo gehen und abends im Aldi einkaufen. Also wenn die da oben, wenn ihr Angst davor habt, dann übt das doch mal. Dann macht doch mal ein Rollenspiel und einer ist der Böse, der immer wieder dagegen argumentiert. Und wenn man sowas übt, das gilt für Vorträge genauso wie für Gespräche, man kann das einfach üben. Man kann laut debattieren durch den Wald laufen, das mache ich sehr gerne mit meinen Hunden. Man kann mit Familie, Freunden eben, mit Coaches, mit Mentoren, kann man Dinge üben. Und dann wird man sicher und dann lässt man sich auch nicht mehr so leicht aus dem Konzept bringen.
Das finde ich ist ein schönes Schlusswort. Und wenn ihr übt, schafft es vielleicht auch, euch ein wenig mehr zuzutrauen und immer vielleicht Schritt für Schritt sich ein bisschen mehr zuzutrauen. Danke, Silke, dass du da warst und deine Sichtweise geteilt hast. Mir hat es viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und wenn ihr euch mit Silke verbinden wollt oder auch so mal nachvollziehen wollt, was sie so macht und wo sie sich so alles engagiert, ich bin da häufig auch sehr beeindruckt, dann können wir auch in die Shownotes irgendwie den Link zum LinkedIn-Profil irgendwie von dir, glaube ich, stellen. Und ich glaube, Silke könnt ihr auch einfach so ansprechen, wenn ihr mehr wissen wollt.
Sehr, sehr gerne. Ich beiße nicht.
Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns übrigens sehr darüber freuen, wenn du uns in deiner Podcast-App eine positive Bewertung gibst. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung, dann schick uns gerne deinen Inhalt, was gerade nicht gut funktioniert, einfach an feedback@produktwerker.de.